Fliegergeschichten, Folge 14, Takeoff. Kommunikation ist ein komplexes Thema. Wer in Ausbildung oder Studium irgendetwas von Pädagogik, Didaktik, sozialer Arbeit oder Psychologie gehört hat, wird nicht um das Thema herumgekommen sein. Sender und Empfänger, Sachebene und Beziehungsebene, vier Ohren und fünf Axiome. Seit Jahrzehntausenden kommunizieren wir untereinander und entwickeln dabei Sprache und Körpersprache beständig weiter. Und trotzdem geht häufig genug die eigentliche Botschaft komplett verloren. Kinder, Lebenspartner, Kunden oder Vorgesetzte, dauernd werden wir falsch verstanden. Dieses Problem ist auch aus dem Flugzeug schwer zu verbannen. Und damit willkommen an Bord. Wir als Cockpitbesatzung haben viele Kommunikationswege um uns herum. Das Flugzeug stellt uns die Informationen auf Bildschirmen bereit, meist als einleuchtende Grafiken. Informationen über das Wetter bekommen wir als Karten und Textnachrichten. Untereinander sprechen wir viel Klartext oder aber in vorgefertigten Checklisten und Callouts. Der wichtigste Kommunikationsweg nach außen ist wohl der zwischen Luftraumkontrolle und Cockpit, der Sprechfunk. Wer schon mal ein Sprechfunkgerät in der Hand hatte, kennt das Prinzip. Wer den Knopf drückt, kann sprechen und senden. Wer den Knopf loslässt, kann empfangen und zuhören. Die technische Grundlage ist dabei seit Anfang des 20. Jahrhunderts kaum geändert worden. Die Stimme wird auf eine Trägerfrequenz aufmoduliert und diese durch eine Antenne ausgestrahlt. Umgekehrt wird beim Empfänger die Trägerfrequenz rausgefiltert und die Stimme ist wieder da. Diese Trägerfrequenz können wir dank moderner Elektronik sehr einfach und sehr genau kontrollieren. Und damit haben wir im Bereich direkt über den üblichen Radiokanälen von 118 bis 137 MHz viele Kanäle, um uns Botschaften zu schicken. Früher waren es 360, heute dank der genaueren Einteilung über 2000. So, mit der Technik reicht's jetzt, das machen wir ein andermal. Heute soll es um die Kommunikation an sich gehen. Schon am Telefon fehlen entscheidende Bestandteile, um Botschaften richtig zu entschlüsseln. Wir können zwar die Worte hören, aber die gesamte Körpersprache und Mimik geht verloren. Je nach Qualität der Verbindung ist auch die Betonung nicht eindeutig. Und ja, schon Sprache an sich ist nicht eindeutig, sondern vielschichtig und offen für Interpretationen. Ein kleines und triviales Beispiel aus dem Alltag auf der Kurzstrecke. Auf einem meiner ersten Umläufe kamen wir nach einem Flug in der Heimat an und mussten das Flugzeug wechseln. Nach dem Abstellen der Triebwerke schließt sich unten neben dem Bugfahrwerk immer ein Mitarbeiter mit einem Headset an, der uns das Vorlegen der Bremsklötze bestätigt. So können wir die Parkbremse lösen und damit kann diese zwischen den Flügen abkühlen. Der Standardsatz: Gude, willkommen in Frankfurt, Jocks in place. Der Kapitän bestätigt das. Gude, danke, Break released, wir steigen aus. Die ersten drei Teile, Gude, danke, Break released, waren mir völlig klar. Aber was sollte das, wir steigen aus am Ende? Eine mysteriöse, kodierte Botschaft. Der Mitarbeiter am Boden fragte nicht nach, ihm war offenbar klar, was gemeint war. Der Kapitän dachte auch nicht groß drüber nach, sondern machte sich an die Nacharbeiten des Fluges. Auf meinen Nachfragen hin erfuhr ich dann die tiefere Bedeutung. Der Mitarbeiter am Boden weiß so, dass wir den Flieger verlassen und dafür auch unsere Koffer brauchen. Die müssen hinten aus dem Laderaum ausgeladen werden. Bleiben wir auf demselben Flugzeug, tun das auch unsere Koffer. Die eigentliche Botschaft war also: Crewgepäck ausladen. Aber irgendwann hat sich das zu einem "Wir steigen aus" gewandelt. Wieder was gelernt. Im Sprechfunk mit der Luftraumaufsicht ist es etwas anders. Hier wird nach Möglichkeit ausschließlich das eindeutige Vokabular genutzt, das sich über Jahre bewährt hat. Festgelegt ist das im ICAO-Dokument 9432, dem Manual of Radio Telephony. Die Internationale Zivile Luftfahrtorganisation hat also in einem Handbuch weltweite Regeln zur Kommunikation untereinander festgelegt. Die Ziele stehen im Vorwort. Die Kommunikation soll effizient, klar, prägnant und eindeutig sein. Nicht ganz einfach. Viele Gesprächsteilnehmer sind schließlich keine Muttersprachler. Die Cockpit-Umgebung ist laut. Es gibt viele Ablenkungen. Instrumente, Kabinenbesatzung, Checklisten und Briefings fordern unsere Aufmerksamkeit neben den Funkgesprächen erheblich. Gerade in den stressigeren Flugphasen kommen Funksprüche daher häufig nicht ganz eindeutig bei allen Crewmitgliedern an oder werden unterschiedlich verstanden. In diesem Fall sollte man sich schnell um Klärung bemühen. Das will ich jetzt verdeutlichen, und zwar anhand von zwei Extremen, dem wohl wichtigsten Wort im Funk und dem Flugunfall mit den bisher meisten Todesopfern in der Geschichte der zivilen Luftfahrt. Wieder gilt, Flugunfälle sind sehr selten, Folge 3 ist dem Thema Flugangst und Flugsicherheit gewidmet. Wer hier unsicher ist, bitte nochmal nachhören. In diesen Unfall kann man jetzt nicht so einfach einsteigen, es braucht ein bisschen Verständnis für das Drumherum und die Vorgeschichte. Wie so häufig war nämlich nicht nur ein Fehler schuld, sondern eine lange Verkettung von sehr ungünstigen Umständen, Wetterlagen und Entscheidungen. Es ist der 27. März 1977. Die Kanaren sind auch vor fast 50 Jahren schon ein beliebtes Touristenziel. Auch jetzt sind einige Flugzeuge in der Luft auf dem Weg zum größten der vorhandenen Flughäfen, Las Palmas auf Gran Canaria. Dort explodiert nun eine Bombe, ein Anschlag der kanarischen Unabhängigkeitsbewegung. 8 Menschen werden verletzt und die Polizei sperrt den Flughafen für die Suche nach einer vermuteten zweiten Bombe. Einige der großen Interkontinentaljets landen daher auf Teneriffa, einem im Vergleich winzigen Flughafen. Er besteht quasi nur aus einer Startbahn, einem dazu parallel laufenden Rollweg sowie einigen unmarkierten Querverbindungen. Parkplätze gibt es nicht genug, der Rollweg wird also als Parkplatz genutzt. Um sich selbst wieder in Startposition zu bringen, müssen die Flugzeuge dann später über die Startbahn rollen, am Ende der Startbahn wenden und sich dort bereit machen. Das Ganze ist eine logistische Herausforderung. Und auch 2 Jumbojets stehen hier. Die Boeing 747, damals und bis 2005 das größte Passagierflugzeug der Welt, 70 Meter lang, 60 Meter breit. Eine Maschine gehört der niederländischen KLM, die andere der US-Airline Pan Am. Während des Nachtankens blockierte die KLM so den Weg der abflugbereiten Pan Am zur Startbahn. Die Suche nach einer ausgestiegenen Familie verzögerte den nun ohnehin schon lange unterbrochenen Flug weiter. Das Ziel, Gran Canaria Airport, war jetzt wieder geöffnet. Die KLM hatte sich aber bereits fürs Volltanken auf Teneriffa entschieden. Anfang des Jahres waren neue Flugdienstzeitrichtlinien in Kraft getreten. Und diese saßen der Crew nun im Nacken und verursachten Zeitdruck. Und dass Gran Canaria so schnell wieder öffnen würde, war ja nicht abzusehen. Jetzt kommt noch das Wetter hinzu. Der Airport Los Rodeos, heute Teneriffa Nord, liegt 600 Meter über dem Meeresspiegel. Tiefhängende Wolken liegen hier als Nebel auf dem Boden auf und driften schnell. Die Sichtbedingungen wechseln von klarer Sicht auf Nullsicht in wenigen Sekunden. Die Lotsen im Kontrollturm des Flughafens können nicht alles sehen, was auf dem Vorfeld und auf der Startbahn passiert. Sie sind ohnehin überfordert. So große und so viele Flugzeuge sind hier normalerweise nicht zu Gast. Enge Kurven können schnell zum Problem werden. Nun soll es also losgehen. Die KLM bekommt die Freigabe, auf der Bahn bis zu ihrem Ende zu rollen und dort zu wenden. Die Pan Am soll hinter ihr herrollen und an einem der Rollwege die Bahn wieder verlassen, um Platz für das startende Flugzeug zu machen. Allerdings besteht Unklarheit, welchen Abrollweg sie nehmen soll, und die Maschine verbleibt auf der Startbahn. Sie steht jetzt in einer Wolke und die schlechte Sicht von unter 100 Meter hilft auch nicht weiter. Die KLM ist inzwischen in Startposition. Ihr fehlen noch 2 weitere Freigaben aus dem Funk. Die Streckenfreigabe und die Startfreigabe. Die Streckenfreigabe beschreibt, dass der Flugplan, also wie das Flugzeug von A nach B fliegt, akzeptiert ist. Zusätzlich weist sie ein Abflugverfahren an, also wohin das Flugzeug nach dem Abheben zu drehen hat und auf welche Höhe es steigen darf. Die eigentliche Startfreigabe bedeutet dann nur noch, jetzt dürft ihr los. Der Kapitän schiebt allerdings bereits die Schubhebel nach vorne. Die Pan Am ist in der Wolke auf der Startbahn nicht sichtbar. Der erste Offizier der KLM weist seinen Kapitän auf die fehlende Freigabe hin und, weil hier jetzt jedes Wort wichtig ist, zitiere ich einfach mal wörtlich und erkläre danach, was passiert ist. Einige Übersetzungen noch vorweg. Die ATC Clearance ist die Streckenfreigabe und die Takeoff Clearance wäre die Startfreigabe. Erster Offizier: Wait a minute, we don't have an ATC clearance. Kapitän: No, I know that. Go ahead, ask. Der erste Offizier daraufhin im Funk: The KLM 4805 is now ready for takeoff and we are waiting for our ATC clearance. Der Kontrollturm im Funk: KLM 8705, you are cleared to the Papa Beacon. Climb to and maintain flight level 90. Right turn after takeoff, proceed with heading 40 until intercepting the 325 radial from Las Palmas VOR. Der Kapitän: Yes. Der erste Offizier wieder im Funk: Roger, sir, we are cleared to the Papa Beacon flight level 90. Right turn out 040 until intercepting the 325. We are now at takeoff. Oder taking off. Über die letzten zwei Worte herrscht bis heute Unklarheit. Der Kapitän löst während dieses Funkspruchs bereits die Bremse und gibt erneut Gas. Die Triebwerke laufen hoch. Jetzt sagt der Tower im Funk: Okay, stand by for takeoff, I will call you. Gleichzeitig meldet sich aber die Pan Am im Funk: And we are still taxiing down the runway, the Clipper 1736. Jetzt ist es so. Sprechen auf einer Funkfrequenz mehrere Teilnehmer gleichzeitig, kommt an einer Empfangsstation oft nur ein piependes Störgeräusch an. Und so hört die KLM keine dieser Nachrichten vollständig. Die nächsten Nachrichten sind wieder klar zu verstehen. Der Kontrollturm im Funk: Papa Alpha 1736, report the runway clear. Die Pan Am: Okay, we'll report when clear. Der Kontrollturm im Funk: Thank you. Jetzt meldet im KLM-Cockpit der Flugingenieur noch Bedenken an, ob die Pan Am noch auf der Bahn ist. Aber auch das wird vom Kapitän im lauten Cockpit nicht richtig verstanden. Auch die Nachfrage hilft nicht mehr viel. Sekunden später sieht die Pan Am-Crew die herandonnernde KLM-Maschine kommen und versucht, mit Vollgas von der Bahn abzurollen. Die KLM sieht die auf der Bahn stehende Pan Am. Zum Anhalten ist es zu spät. Sie versuchen stattdessen früher zu rotieren, abzuheben, um vielleicht über sie hinwegzukommen. Beide Ausweichmanöver scheitern. Die KLM kann zwar noch abheben, aber Triebwerke, Rumpf und Fahrwerk reißen die hinteren zwei Drittel des Pan Am Jets in Stücke. Die schwer beschädigte KLM ist nicht mehr flugfähig und schlägt 150 Meter weiter auf der Bahn ein, rutscht noch 300 Meter und geht in Flammen auf. 583 Personen sterben insgesamt. An Bord der KLM hat niemand überlebt, an Bord der Pan Am gibt es zum Schluss 61 Überlebende. Das Chaos geht noch weiter. Der Feuerwehr ist zunächst nicht klar, dass zwei Flugzeuge beteiligt waren, und während sie die KLM löschen, sehen Sie die Pan Am durch den Nebel und Rauch nicht. Die entscheidenden paar Sekunden waren offensichtlich der Funkspruch mit der Streckenfreigabe. KLM 8705, you are cleared to the Papa Beacon, climb to and maintain flight level 90, right turn after takeoff, proceed with heading 40 until intercepting the 325 radial from Las Palmas VOR. Übersetzt: KLM 8705, Freigabe zum Funkfeuer Papa. Steigen Sie auf Flugfläche 90, Rechtskurve nach dem Start auf Steuerkurs 40 bis zum Anschneiden des 325 Radials der Las Palmas VOR. Mindestens der Kapitän hörte hier auch eine Startfreigabe heraus. Der erste Offizier widerspricht ihm nicht, und die Funksprüche von Panem und Tower danach werden wegen Interferenz nicht wahrgenommen. Die nächsten Funksprüche sind zu wenig und zu spät, um noch jemanden im KLM-Cockpit zum Handeln zu bewegen. Nach dieser Katastrophe werden weltweit zwei Trainingsschwerpunkte gesetzt. Erstens das Crew Resource Management. Alle Crewmitglieder sind angehalten, Zweifel jederzeit zu äußern und bei Unklarheiten schnell Eindeutigkeit einzufordern. Zweitens, und jetzt sind wir auch endlich am Ziel dieser Folge, der standardisierte Sprechfunk wurde verfeinert und genauer umgesetzt. Dazu zählt, dass eine Streckenfreigabe und eine Startfreigabe niemals in einem Funkspruch erfolgen. Und noch genauer, das Wort Take Off oder auf Deutsch Start wird ausschließlich im Zusammenhang mit der Startfreigabe oder Englisch der Take Off Clearance verwendet. Und zwar nur, wenn diese erteilt oder zurückgelesen wird. Wenn ich also das Wort Take-Off im Funk höre, weiß ich sofort, hier erteilt jemand gerade eine Startfreigabe oder wiederholt diese. Bei diesem Unfall wurde das Wort zu häufig und zu mehrdeutig verwendet. Der Lotse benutzt es im Rahmen der Streckenfreigabe. Er sagt Right Turn After Take-Off. Heute würde er sagen Right Turn After Departure. Der erste Offizier benutzt es vermutlich als Positionsangabe. We are at takeoff. Er will wohl die Position des Flugzeugs am Beginn der Startbahn angeben. Heute würde er sagen, we are at the runway threshold oder we are lined up. Auch sein ready for takeoff wäre heute ein ready for departure. Ausschließlich für die Startfreigabe heißt es dann cleared for takeoff. Ähnliche Einschränkungen gibt es auch für die Landefreigabe und für das Kreuzen, also das Überqueren von Start- und Landebahnen. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn der Fall damit erledigt wäre und Missverständnisse dieser Art heute nicht mehr vorkämen. Denn der wachsende Verkehr und die hochbelasteten Funkfrequenzen der Lotsen sind leider ein wachsender Risikofaktor. Technische Lösungen mindern dieses wieder ab, wenn sie installiert und genutzt werden. So gibt es inzwischen automatische Hilfssysteme. Das fängt schon im Cockpit an mit dem RAS, dem Runway Awareness and Advisory System. Dieses weiß über GPS, wo Start- und Landebahnen sind. Es spricht die Cockpit-Crew laut und vernehmlich an, wenn diese sich einer Bahn nähern, auf dieser stehen oder sich ihrem Ende nähern. Flughafenseitig gibt es bei schlechter Sicht oder an Gefahrenpunkten rot beleuchtete Linien im Boden, die gleichzeitig mit der Freigabe ausgeschaltet werden. Geschieht das nicht, ist nochmal Rücksprache erforderlich. Manche Flughäfen nutzen zusätzlich Radarsysteme und Runway Status Lights. Bestimmte Warnleuchten werden automatisch eingeschaltet, wenn das Radar einen Konflikt entdeckt. So kann auch ohne Eingriff des Lotsen ein bereits startendes Flugzeug zum Stoppen gebracht werden. Und noch ein paar Handvoll niedrigschwelliger Hilfen gibt es auch dazu. Gut lesbare und farbig markierte Beschilderungen, gute Karten, eindeutige Namensgebungen der Rollwege, ausreichend Frequenzen und Lotsen, um nur ein paar zu nennen. Trotz all dieser Sicherheitsmaßnahmen ist die letzte Auffanglinie eine wache, konzentrierte und aufmerksame Cockpitbesatzung. Jede Ablenkung, jeder zusätzliche Input während des Rollens sollte vermieden werden. Denn erst im Januar 2023 kamen ausgerechnet am John F. Kennedy Airport in New York zwei Flugzeuge bedenklich nahe an eine Teneriffa-Katastrophe heran. Eine American Airlines Boeing 777 kreuzte die falsche Startbahn und auf dieser hatte gerade eine Delta Boeing 737 die Startfreigabe erhalten. Ein Startabbruch war die Folge, zum Unfall kam es zum Glück nicht. Auch dieser Zwischenfall wird weiter untersucht und auch hieraus werden wir weiter lernen und unsere Systeme und Prozeduren verbessern. Potenzielle Unfallursachen werden in der Luftfahrt weiterhin hart bekämpft. Die Sicherheit des Gesamtsystems steigt weiter. Happy Landings!